Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Heute ist Thomas Vogt bei uns zu Gast, Vice President Corporate Communications und Political Affairs bei der Otto Group. Und das seit 2004. Bei der diesjährigen Erhebung des Branchenmagazins Wirtschaftsjournalistin wurde Thomas Vogt zum Unternehmenssprecher des Jahres gewählt. Herzlich willkommen, Herr Vogt, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Storch. Ich freue mich, hier sein zu können. Herzlichen Dank für die netten Wünsche. Dankeschön.
Was bedeutet denn eine solche Auszeichnung in Zeiten wie diesen?
Auch in Zeiten wie diesen, die ja für uns alle sehr, ich sag's mal, je nach Geschmack herausfordernd oder auch anstrengend sind, ist das immer wie so eine warme Dusche, die man bekommt. Und da freut man sich natürlich insbesondere deswegen, weil hier ja nicht Branchenvertreter von unserer Branche gefragt werden, was ja schon mal schön ist, wenn die lieben Konkurrentinnen sozusagen einen auch gut finden und die Arbeit wertschätzen. Sondern hier geht es ja um die Bewertung der Journalisten als eine unserer Teilzielgruppen. Und das finde ich natürlich sehr schön, wenn Wirtschaftsjournalisten das, was wir tun, beachten und das sogar positiv finden. Das schafft ein großes Vertrauen, was wir ja wollen.
Was muss denn Wirtschaftskommunikation in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, leisten?
Naja, in Krisenzeiten ändert sich die Wettbewerbsarena auch im kommunikativen Bereich sehr heftig. Und ich sage schon seit Jahren, da kommen ja verschiedene Strömungen zusammen. Wir haben in the long run die letzten Jahre eine wesentliche Veränderung dieser Medienarena und der Kommunikationsarena durch die Digitalisierung gehabt, durch die Verbreiterung von Kommunikationszugängen, durch eine zunehmende Polarisierung. Und jetzt kommt noch die Krise dazu, wo manche Nachrichten, die früher nicht der Rede wert werden, plötzlich im Zentrum stehen, wo moralische Bewertungen und Urteile sehr große Bedeutung erlangen und wo man insgesamt schauen muss, dass man mit seinen Messages überhaupt noch durchdringt. Und das ist insgesamt eine Veränderung, die sind sehr, sehr anfordernd. Und wie gesagt, diese Ära und diese Kommunikationsarena ändert sich zurzeit sehr grundlegend.
Stichwort Veränderung, Wandel. Die Unternehmenskommunikation steht vor großen Veränderungen. Die Kommunikation wird zunehmend datengetrieben, die Zusammenarbeit agil. Die Medienlandschaft befindet sich im Wandel. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen verschieben sich und damit natürlich auch die Erwartungshaltung an Unternehmen. Jede Menge Herausforderungen also für die Unternehmenskommunikation. Was werden denn Ihrer Meinung nach die entscheidenden Veränderungen für Kommunikationsverantwortliche sein?
Na, ich glaube, ein durchgehendes Narrativ, was sich verändert, ist die Erwartungshaltung an Wirtschaftsunternehmen. Das ist kein neuer Trend, den gibt es schon sehr, sehr lange. Seit vielen Jahren erleben wir, dass an Wirtschaftsunternehmen neben der klassischen ökonomischen Verantwortung das Thema gesellschaftlicher, sozialer Verantwortung und auch das Thema ökologischer Verantwortung zunimmt. Das spielt einem familiendominierten Unternehmen wie uns, die 1986 Umweltschutz als weiteres Unternehmensziel auserkoren haben, dann schon entgegen oder kommt entgegen. Das ist aber insgesamt eine Thematik, die halt zunehmend auch auf moralischen Urteilen beruht, nicht? Also um jede Ecke kommt. Also wir haben das gesehen jetzt bei den Anforderungen, die aus der Corona-Pandemie mündeten. Ne? Die Frage, was dann Wirtschaftsunternehmen leisten müssen, sollen, könnten etc. pp. Wird dann sehr schnell zum Muss und auch die politische Arena nimmt das dann auf und gibt das zurück. Wir erleben jetzt in der Diskussion um die Frage zum Beispiel, ob man und wie man in Russland oder in Weißrussland oder in Belarus überhaupt Wirtschaft treiben kann, sehr starke gesellschaftliche Narrative, die sich durchsetzen, die jenseits von legislativen Thematiken einfach dann dominierend sind und dazu führen können, Wirtschaftsunternehmen unter Druck geraten. Und das geht munter weiter. Gestern hat ein NGO die Noch-Empfehlung ausgegeben, doch keine Heizpilze irgendwie in Warensortimente aufzunehmen, weil die doch so schlesig sind und hin und her. Also da beginnt schon eine moralische Bewertung, die viel tiefer greift und dem müssen wir uns halt stellen und dann entsprechende Antworten finden. Im Zweifel auch etwas lernen, was wir in den letzten Jahren praktizieren mussten, nämlich auch mal ganz deutlich an wirtschaftliche Verantwortung erinnern und sagen, hier gibt es auch eine wirtschaftliche Verantwortung für das Weiterbestehen des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe und auch für die MitarbeiterInnen, sodass wir hier gewisse Dinge nicht vielleicht so schnell umsetzen können, wie das vielleicht sich manche NGOs halt gerade mal so wünschen und manche Politiker mal ganz beherzt mal aufgreifen.
Vor diesem Hintergrund globaler Multikrisen sind, Sie sagten es gerade schon, Unternehmen ja noch stärker gefragt, ihren positiven Beitrag zur Gesellschaft aufzuzeigen, zu kommunizieren. und natürlich auch dahinter zu stehen. Womit wir beim Thema Corporate Purpose wären. Das Thema beschäftigt ja die Kommunikationsbranche durchaus schon länger. Was sagen Sie, ist das ein echter Game Changer für die Wirtschaft?
Naja gut, die Branche ist ja voller Buzzwords und das Thema Purpose ist für mich eher ein stellvertretendes Thema für die Frage, welche Art von Verantwortung ein Wirtschaftsunternehmen im differenzierenden Sinne wahrnehmen möchte. Ne? Also ist das Angebot irgendwie differenzierend und ist das Angebot, was man macht, also Angebot jetzt nicht im Sinne von Warenangebot, sondern das Angebot, ist das gesellschaftlich relevant und ist es mit einem Sinn behaftet, der über das Unternehmen hinausragt und vielleicht im gesellschaftlichen Kontext irgendeine Sinnbestimmung hat. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine License to Operators in Zukunft, dies zu haben. Nur es muss natürlich sozusagen im Kontext auch verschiedene andere Verantwortlichkeiten immer gesehen werden. Also ein Beispiel China ist das schön aufzuzeigen. China ist ein ganz, ganz wichtiges Beschaffungsland für uns und auch ganz bestimmtes Liefern. Ein Markt, der für die deutsche Wirtschaft maßgeblich wichtig ist und zurzeit vom aktuellen Stand her in weiten Bereichen der Branche unverzichtbar. Und das bedeutet, man muss sozusagen diese Ziele allalong dann anderen Zielen entgegensetzen und diese Mehrzielentscheidung auch gut begründen. Und das bedeutet eben auch, ein Rückgrat zu haben, dies zu erläutern und zu erklären, insbesondere dann, wenn es draußen halt regnet und schneit und ein bisschen reinregnet vielleicht, dass man da sozusagen auch die Linie hält und bei jeder Anfrage gleich sozusagen einknickt und sagt, oh ja, da werden wir dies oder jenes tun, sondern auch zu sagen, jo, das wird in gewissen Zeiträumen einfach nicht möglich sein. Will sagen, wir brauchen mehr Klarheit, wir brauchen mehr Wahrheit, eine andere Ehrlichkeit in der Unternehmenskommunikation, als wir das in den letzten Jahren brauchten.
Wie politisch darf oder wie politisch muss Unternehmenskommunikation heutzutage sein?
Also ich glaube, die Zeiten, in denen sich die Wirtschaft in toto, Branchen in toto und auch einzelne Unternehmen hinstellen konnten und sagten, wir sind so ein exterritorialer Teil des Lebens. Ja, bei uns ist das Wirtschaft und da ist die Gesellschaft und da ist Politik, dass diese Art von Verhalten nicht geht. Also wir sind Teil der Gesellschaft, sollten uns als solche auch definieren. Wir haben als Otto Group das seit Jahrzehnten immer wieder gesagt und sehr laut gesagt, wir sind Teil der Gesellschaft. Und dann stehen die Leute mal da und sagen, nee, ich sage, das ist so gemeint. Das heißt, das kann uns nicht egal sein. Wir sind dieser Teil der Gesellschaft, wir sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Und sich als solch zu fühlen und einzubringen, das ist wichtig. Wo man sich raushalten sollte, ist parteipolitische Bewertungen abzugeben. Es sei denn, sie finden einen extremen Zirkeln und extremen Rändern statt. Hier ist es zuweilen auch nötig, das haben wir immer getan, wenn es um Rassismus und solchen Dingen geht, auch sehr laut zu sagen, dass wir dagegen sind und dass wir uns dagegen stellen, im Unternehmen wie auch extern. Aber ansonsten sind wir innerhalb des demokratischen Spektrums aufgerufen, Demokratie zu fördern und zum Erhalt dieses Gesellschaftssystems beizutragen. Durch unser Handeln, durch unser Tun, aber auch durch unser Reden und durch, wir tun das auch durch Dialogangebote mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, ob das Politik ist, Wissenschaften, Wirtschaft, in vielfältiger Hinsicht, weil wir da auch ein Stück weit eine Verantwortung fühlen, sozusagen den Dialog mitzudefinieren. Mitzudefinieren bedeutet nicht zu definieren, sondern mitzudefinieren. Einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt vorangeht und einen Beitrag auch dazu leisten, dass die Diskussion, die wir zurzeit gesellschaftlich haben, einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir sie ausgewogen führen, dass wir sie wissensbasiert führen, dass wir sie mit Respekt führen und nicht in der Art und Weise, wie öffentliche Diskussion zunehmend sich polarisiert und in Schießständen verharrt und wer die sozusagen die Nase ausstreckt, sofort dann sozusagen beleidigt und abgekanzelt und abgegrenzt wird, da müssen wir auch deutliche Zeichen setzen, dass das nicht passiert und dass wir dagegen aufstehen.
Was viele deutsche Unternehmen aktuell gerade machen, ist ein Zeichen setzen, will ich es nennen, gegen eine medienpolitische Entwicklung. Viele große deutsche Unternehmen fahren ihr Social-Media-Engagement auf Twitter zurück. Nicht erst, aber durchaus verstärkt seit der Übernahme des Dienstes durch Elon Musk. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Also ich finde es grundsätzlich wichtig, sich auch in diesem gesellschaftspolitischen Feld, nämlich der Art und Weise der Kommunikation, zu positionieren. Diese Positionierungen sind aber auch ganz gerne Scheinpositionierungen. Und wir müssen aufpassen, dass es ehrlich gemeint ist. Was will ich damit sagen? Wir haben es mit einer Kommunikationsarena zu tun, die sich auch dahingehend verändert, dass sie zunehmend digital ist und dass Player auf den Markt treten, die halt die klassischen Medien nicht kannten. Das ist ein Prozess, der in den letzten 10, 15 Jahren fortgeschritten ist. Und man muss eher die Frage stellen, nicht wer hinter diesen Konglomeraten steht. Das war von Hugenberg angefangen vor 100 Jahren bis hin zu den Springers und wie auch immer Verlegerpersönlichkeiten, immer auch privatwirtschaftlich organisierte Persönlichkeiten, die diese Rollen einnahmen und die zuweilen auch, wie man Amerika sieht und im internationalen Raum auch positioniert und sich positionieren. So, das ist per se nicht zu kritisieren. Insbesondere auch nicht dann nicht, wenn die Meinung vertreten wird, die einem vielleicht nicht schmeckt. Ja, also wir haben hier für Vielfalt und auch für mediale Vielfalt und für mediale Breite sozusagen zu sorgen. Aber an den Rändern aufzupassen, dass es entweder keine Monopolisierung geht und an den Rändern aufzupassen, dass wir das nicht mitfinanzieren. Das heißt, zu schauen, ob man, ich sag mal, hasserfüllte, rassistische oder was auch immer für geartete Sites nicht durch seine Werbung irgendwie finanziert. Und das beginnt schon bei, ich sag mal, Trash-Seiten, wo man sehr, sehr viel Werbetreibende sieht und ich sag, muss das unbedingt sein. Früher hat man sich aus dem Yellow-Press-Bereich ziemlich rausgehalten und gesagt hat, das sollen die Leute immer selber finanzieren. Und das finde ich, da wachsam zu sein, zu gucken, dass man hier nicht die Falschen finanziert, das ist richtig, aber es darf nicht dazu führen, das ist nicht Aufgabe eines Wirtschaftsunternehmens einzugreifen in einen Meinungswettbewerb, nur weil einem die Meinung nicht passt oder weil das einem jetzt so kommt, dass man sagt, nö, das möchte man nicht. Das ist undemokratisch. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da raushalten. Im positiven wie im negativen, das heißt im aktiven wie im reaktiven Sinne, müssen wir es aushalten, dass diese Vielfalt, also nochmals, der Auftrag lautet, diese Vielfalt zu stärken. Und das bedeutet, sehr vorsichtig zu sein. Und wenn ich dann so Boykottaufrufe von irgendwelchen Agenturen sehe, die halt mal Lust haben, dann zu gegebener Zeit irgendwie mal Boykott zu machen, weil es ihnen Freude macht und weil man sich dann so das Mütchen kühlen kann, dann nenne ich das irgendwie Sozialpatriotismus auf einem höheren Niveau, wo ich sage, das nützt niemandem, verändert auch die Welt nicht. Aber man fühlt sich wahnsinnig gut dabei. Das sollte man als Wirtschaftsunternehmen unterlassen.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei den ganz digitalen Themen bleiben. Ich habe rausgesucht eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, wonach die deutsche Wirtschaft der Vision eines Metaverse skeptisch gegenübersteht. Heißt, jedes zweite Unternehmen hält dieser Umfrage zufolge nichts von dieser dreidimensionalen Erweiterung des Internets. Sehen Sie das Metaverse eher als Chance oder eher als Risiko für die Otto Group?
Ich finde bemerkenswert, dass gerade in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland man immer etwas bewertet, bevor man irgendwie rangeht an die Dinge. Also will sagen, die Zukunft wird ja bei uns immer mehr erlitten, als dass man sie vielleicht freudig annimmt. Ich glaube, dass wir gar nicht die Wahl haben, sondern dass diese Entwicklungen passieren werden. So. Jetzt, was ist Metaverse? Da können wir jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, was wir darunter verstehen. Das ist für meine Begriffswelt irgendwie so, liegt es zwischen Gaming, zwischen E-Commerce und Virtual Reality irgendwo so dazwischen. Was sich dort an Entwicklungen abzeichnet, ist längst Realität. Die Mehrheit der Deutschen spielt auf verschiedenste und unterschiedlichste Art und Weise, ist also im Gaming-Bereich drinne. Herzugehen und zu sagen, das ist aber ein Bereich, den sollte man irgendwie nicht weiterentwickeln, ist absurd, ja. Dass die Deutschen aus Sicht der Politik in dem Moment, wo sie Politik betreten oder aus Sicht der Unternehmen, wenn sie ein deutsches Unternehmen betreten, dann zu schutzbedürftigen Wesen mutieren, die man sozusagen in die Digitalisierung heranführen muss, alles das ist Bullshit. Ich will sagen, hier gibt es Entwicklungen. Ich glaube, dass hinter dem Metaverse, also hinter der Entwicklung einerseits eine von virtuellen Räumen, zweitens der schon längst begonnenen Virtualisierung in Form von Avataren und sogenannten Skins und drittens in der Üblichkeit Waren, Dienstleistungen etc. gegen Geld auszutauschen, also sprich E-Commerce zu betreiben, alles schon Entwicklungen sind, die es gibt. Ich glaube, zusammengeführt wird das ein Innovationssprung werden, der vergleichbar ist vielleicht mit der Einführung des Smartphones, noch zurückgedacht, wahrscheinlich auch der Einführung des PCs und dann des Smartphones, und das verändert die Welt. So, jetzt wissen wir aber auch, ein Smartphone hat, das hat noch mal 10 bis 15 Jahre gedauert, bis die Welt wirklich sich verändert und auch die Haltung. Ich glaube deshalb, das ist eine längerfristige Entwicklung. Und da dabei zu sein, indem man experimentiert, indem man schaut, dass man vielleicht mal so, ne, NFTs mal baut, ne, wie wir das mit About You mal macht und gewisse Inseln betritt und guckt, wie das ist. Das wird zurzeit munter gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, sich da auszuprobieren. Und da würde mich dann eine Umfrage von der Bitkom nicht stören.
Wenn ich alles richtig recherchiert habe, Herr Vogt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Sind Sie seit nunmehr 18 Jahren bei der Otto Group und haben das Unternehmen schon mehrfach durch größere Wandelprozesse geführt, vom klassischen Versandhändler, Stichwort Otto-Katalog, zum Digitalhändler hin zu einer Plattform. Was waren, kurz zusammengefasst, kommunikativ da die größten Meilensteine auf diesem Weg? Was waren die größten Herausforderungen? Und wohin geht die Reise?
Na, wir waren vor knapp 20 Jahren, ich kann das leider nicht verhehlen. Es ist so, dass ich da jetzt schon knapp 20 Jahre in meinem dritten Berufsleben sozusagen hier bei der Otto Group tätig bin. Vor 20 Jahren waren wir als Unternehmen dort, wo manche Unternehmen heute noch interessanterweise sind, kommunikativ eine Haltung, wo Kommunikation als notwendiges Übel betrachtet wird. Sie kennen das noch früher, ne? Was soll man sagen? Das lief vor 20 Jahren unter dem Spruch, die Leute sollen arbeiten und nicht kommunizieren. Ja? Und das ist natürlich dumm. Ja? Das ist auch dumm, weil es auch nie so war. Ja? So, dass die Leute arbeiten, indem sie kommunizieren. Und dieser Erkenntnisgewinn, das ist sozusagen der eine. Der zweite ist, mit der Digitalisierung verändert sich oder muss sich die Haltung verändern zur Arbeitswelt und die Prozesse verändern sich und die Haltung zur Arbeit ändern. Das heißt, wir haben Kulturwandel immer begriffen als nicht nur eine Veränderung von Technologisierung und der Digitalisierung der Kommunikation, die berühmten Diskussionen, dass man halt eine Zeitung oder eine Mitarbeiterzeitung in der internen Kommunikation ablöst durch elektronische Darreichungsformen. Und das nannte man dann Digitalisierung oder Technisierung und fand sich ganz toll dabei. Ja, ist alles schön und gut. Die dahinterliegende Haltung, dass es nicht darum geht, dass Führungskräfte senden und Mitarbeitende allein schon über Griff dann empfangen, ja, sondern eine Haltung zu haben, zu sagen, wir schaffen hier einen kommunikativen Raum, der idealerweise auf Augenhöhe ein gemeinsames Erschaffen ermöglicht. Und wenn dann ein Vorstandsvorsitzender sagt, das war dann der dritte Meilenstein, das ist dann vor ein paar Jahren passiert, sagt, das Wichtigste in diesem Kulturwandel ist erstens Kommunikation, zweitens Kommunikation und drittens Kommunikation. Ja, dann ist das eine Verhaltensweise, die ganz spannend ist. Für eine Kommunikationsabteilung bedeutet das, Kommunikation ist etwas, was essentiell für das Unternehmen ist. Und auch eine Kommunikationsabteilung pachtet nicht die interne Kommunikation, sondern wir bauen Plattformen, die es ermöglichen, dass ganz viele KollegInnen sehr munter und frei und ungestört sozusagen kommunizieren können in kleinen und in großen Gruppen. Wir haben vor 12, 13 Jahren schon angefangen, das, was man heute so Teamräume nennt, aufzubauen intern. Nicht? Das wurde auch dann intern so genutzt. Die Breitenkommunikation hat nicht funktioniert etc. Ich will sagen, die großen Meilensteine bestehen darin, Kommunikation als integralen Bestandteil allen Fortschritts und allen Vorankommens eines Unternehmens zu betrachten und damit sozusagen die Kommunikationsabteilung zu befähigen, dass die Kommunikationsabteilung diese Prozesse befähigen und nicht mehr den Anspruch hat, selber diese Kommunikation zu definieren. Das ist spannend. Und die Führungskräfte lernen dann natürlich auch anders zu kommunizieren. Je jünger sie sind, können sie das sowieso. Aber das sind sozusagen die Prozesse, die ganz wichtig sind. Und nicht mehr sozusagen so ein Sender-Empfänger-Modell zu verinnerlichen. So, und das sehen wir in den gesellschaftlichen Prozessen, das sehen wir in den Unternehmen. Und da sind wir mit der Otto Group sehr, sehr weit gekommen. Aber ich erlebe diesen Prozess des lustvollen Kontrollverlusts, wie ich das immer gerne bezeichne, als schon einen Prozess, der erst in den letzten Jahren nochmal eine sehr große Fahrt aufgenommen hat. Durch die Digitalisierung, die wir in den letzten 2 Jahren, diesen Digitalisierungsschub, nochmal das Remote-Arbeiten so stark nach vorne geführt hatten und so selbstverständlich geworden ist, hat sich nochmal eine Kultur verändert, die nochmals ein Stück weit Abgeben von Kontrolle, von Kontrollgefühl, von selbstgewähltem Ego erzeugt. Und das ist zurzeit sehr für viele sehr, sehr schmerzhaft, das zu erleben und nochmal diese Umstellung mitzumachen. Die sind aber nötig, um das zu schaffen, was Sie vorhin eingangs sagten, nämlich sehr agil, sehr schnell, sehr flexibel auf die Entwicklungen extern wie intern zu antworten. und Antworten parat zu haben und das aber auch lustvoll zu machen und nicht irgendwie zu erleiden.
Stehen denn auf Ihrer Agenda noch größere Vorhaben jetzt fürs kommende Jahr?
Naja, wir stecken gerade mit unserem Bereich und mit den Kommunikationskollegen im Konzern in einem Prozess dieser schnellen Reaktionsfähigkeit und erlernen das gerade und üben das gerade. Und die Frage der Klarstellung ganz bestimmter Zielsetzungen, weil wenn ich zielorientiert führen muss, muss ich natürlich eine ganz klare Vorstellung von diesen Zielen haben. Und das zu verbinden mit der Notwendigkeit, ja fast militärisch, ja, auf Krisen irgendwie zu antworten. Sehr schnell, sehr exakt, sehr präzise und keine Quatschbude draus zu machen, wenn es um Themen geht, die vielleicht dann doch irgendwo sehr, sehr relevant sind für den Erhalt des Wirtschafts, also der wirtschaftlichen Erhalt des Unternehmens oder auch für das Wohlbefinden der Kollegen. Und diese Mischung aus Krisenvorsorge, Krisenreaktion einerseits und auf der anderen Seite eine sehr kollateral gemanagten Kommunikationsbereichs mit sehr, sehr viel ganz offenen Enden und sehr, sehr viel spannender Auseinandersetzung und sehr viel Delegation von Verantwortung und Budget in Anführungsstrichen nach unten, ist eine Wahnsinnsherausforderung, den stellen wir uns jetzt, und damit habe ich mindestens noch ein Jahr zu tun, wahrscheinlich noch 3 oder 4.
Dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Herr Vogt, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen spannenden Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Wir wünschen schon mal eine entspannte Adventszeit, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2023. Und vielleicht hören wir uns nächstes Jahr wieder. Würde mich freuen.
Liebe Frau Storch, vielen herzlichen Dank, aber den Wunsch nach einem ruhigen Vorweihnachtszeit und einer Zwischenjahreszeit, den weise ich zurück und sage, wir sind froh, wenn es hier munter vorangeht, weil wir wollen ein gutes Weihnachtsgeschäft haben und das ist schon längst am Beginn und längst am Laufen und geht noch weiter. Und wenn Sie mir diese Unruhe gönnen, nehme ich diese Grüße und Wünsche sehr, sehr gerne an und bedanke mich sehr für das Gespräch. Und ich hoffe, es war für die ZuhörerInnen lustvoll und hat auch ein bisschen Freude gemacht und vielleicht da oder dort zum Nachdenken angeregt. Das würde mich freuen.
Der Medienroth-Podcast, powered by Landau Media.